Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Astrakulada. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Mitteilung machen. Das Lehmitz auf der Reeperbahn wurde nicht geschlossen. Letzte Woche wurde versehentlich gesagt, das Lehmitz hat dicht. Wir wiederum haben einen großen Shitstorm, den größten Shitstorm in der Geschichte von Astrakulada bekommen. Ist vollkommen egal, ob Daniel Hüttmann über Bullenschweine redet oder vielleicht auch mal über Nazis oder sich halt über die Katze aufregt. Wenn der Hauke sagt, das Lehmitz hat geschlossen, da kommen auf jeden Fall die Mails an, die uns sagen, wir müssen hier mal was richtigstellen. Das Lehmitz kämpft, ist aber noch offen. Macht Bingo-Abende und jeden Freitag gibt's halt auch eine Jack Daniels Night. Kauft zwei, bekommt einen Kater und was dazu. Ja, auf das Lehmitz immer noch offen hat, wenn wir mit dem Fischkutter und dem Podcast über die Elbe ziehen.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns hier heute live in der Astra-Stube mit mir, Hauke Horreis, Mensch, möchte gern und Master of Puppets. Und vor mir sitzt
Daniel. Willkommen zu Astrakulada, eurem Karnevals-Podcast, der jetzt mit 50 Millionen Euro subventioniert wird. Endlich haben wir es geschafft, Hauke. Endlich haben wir es geschafft.
Werden wir subventioniert?
Ja, wir sind ein Karnevalsverein, eigentlich. Also eigentlich sind wir eine Karnevalstruppe, wir beide. Und die Karnevalsvereine kriegen doch jetzt, weil Karneval ja ausfällt, zum Glück, finden wir alle toll, kriegen jetzt 50 Millionen Euro wegen dem Ausfall.
Okay, das ist jetzt...
Das wusstest du nicht, ne?
Nee, du bashst jetzt gleich mit so einem Thema rein, wo ich wollte so locker flockig in die Sendung hineinkommen und Du kommst hier schon wieder... Okay, alles klar.
Ja. Dann fang an. 50 Millionen Euro kriegen die Karnevalsvereine, weil Karneval dieses Jahr ausfallen wird. Und jeder Tontechniker, jeder Booker, jeder Tourleiter, jeder Mercher, jeder Rigger kotzt gerade hart im Strahl und fragt sich, warum.
Aber auch nur in Nordrhein-Westfalen, oder nicht?
Na, ich denke, da werden die keine Ausnahmen machen. Also Karnevalsverein ist Karnevalsverein, da können sie ja nicht sagen, halt hier nur Köln kriegt was. Also als Beispiel jetzt. Nee, da werden schon alle was kriegen.
Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wenn wir uns jetzt als Karnevalsverein anmelden könnten, könnten wir noch eine Subvention bekommen.
Ja, sollten wir eigentlich machen. Holen wir uns irgendwo schnell so einen komischen kleinen, weiß ich nicht, Bauernwagen, ne, so einen Anhänger und einen Träger und dann machen wir da kurz ein bisschen Deko dran, bisschen Glitzer, bisschen Glitter.
Schmeißen Kamelle in die Leute
und dann sagen wir, wir sind Karnevalsverein.
Wahnsinn. Und was möchtest du mir jetzt damit sagen, dass du jetzt gerade abhatest deswegen?
Nee, habe ich schon. Also ich habe ein bisschen gelesen, vor zwei Tagen, glaube ich, und war einfach nur fassungslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ich habe einfach nur gedacht, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. 50 Millionen Euro für sowas. Also Entschuldigung, Karneval ist für mich nicht in irgendeiner Art und Weise.
Ja, du bist halt Norddeutscher, du kannst es halt nicht verstehen.
Alter, bei uns, wo ich herkomme, ist Karneval richtig groß, mein Freund.
In Lingen?
Ja, im Spüren Lingen ist Karneval richtig groß. Also wirklich jetzt, ernsthaft. Also das ist jahrelang riesen. Also im Spüren hat den größten Karnevalsumzug in ganz Niedersachsen. Ist so. Ich glaube, es war Karnevals Hochburg, mein Freund. Jahrelang als Kind als Indianer verkleidet oder als Cowboy. Aber ich durfte nie Waffen tragen. Da waren meine Eltern immer gegen. Ich durfte nie Waffen tragen. Ich war so ein Cowboy ohne Schießgewehr sozusagen. Und auch ein Indianer ohne Pfeil und Bogen. So, das fand ich halt immer nicht so geil. Und wenn die Freunde dann halt die dicken Knarren dran haben, weißt du, so zwei Revolver und so ein Scheiß. Und du hängst da und hast halt nichts. Ist halt, du warst so ein bisschen wie Fuzzi. Dafür bist du zu jung. Es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Der Wilde Westen und da hieß jemand Fuzzi und der war so ein alter Cowboy war das und der hat auch keine Knarre gehabt.
Der durfte auch keine haben von seinen Eltern.
Nee, der durfte von seinen Eltern keine Knarre haben, genau.
Ich wollte nicht ganz anders anfangen, aber dann fällt mir gerade in diesem Moment ein, dass es bei mir komplett andersrum gewesen ist. Ich muss dann an eine Situation denken, als ich mit meiner Großmutter einkaufen gewesen bin. Und es gab ja damals noch diese Tante-Emma-Läden, die halt auch so eine Mini-Spielzeugabteilung hatten. Und ich wollte halt eigentlich ein Auto. Ich wollte so einen Feuerwehrwagen haben, aber meine Oma wollte mir dann halt eine Knarre kaufen. Und ich, ja, nimm doch die Pistole. Die knallt doch auch so schön. Ich möchte aber lieber das Feuerwehrauto haben.
Nimm die Knarre, Kind.
Ja, aber ich möchte Menschen retten.
Du sollst Menschen töten. Was ist denn da los bei deiner Oma, Alter?
Ja, ich musste dann doch die Knarre nehmen.
Erst die Plüschtiere, ne? Die deine Oma dir immer jahrelang gekauft hat.
Insgeheim bin ich eigentlich mega der Psycho, ne? Ja, also die riesengroße Blüten, ja, das war die andere Großmutter. Die eine Großmutter ist halt diejenige, die mir die ganze Zeit die Plüschtiere geholt hat. Die andere ist halt die mit den Knarren. Und wenn ich das jetzt so verbinde und vielleicht auf meine Sexualität, egal. Weil ich wollte nochmal kurz einmal Revue passieren lassen, wenn das jetzt mit dem Karnevalsding jetzt durch ist. Wir haben uns darüber beschwert, es sind 50 Millionen. Man kann sich aber natürlich auch für den Karnevalsverein halt freuen.
Nee, nee.
Doch, da freut man sich halt einfach. Menschen haben was bekommen, man freut sich halt einfach.
Gut, du freust dich.
Ich freue mich. Ja, es ist halt ein bisschen komisch, es ist halt ein bisschen blöd so, dass halt andere Leute halt nicht so viel bekommen, aber da bekommen jetzt halt...
Andere Leute gar nichts bekommen.
Aber was macht denn der Karnevalsverein mit den 50 Millionen Euro?
Da werden halt die Wagen aufgehübscht, da wird Kamelle für gekauft. Keine Ahnung, was die damit machen.
Ja, es gibt aber bestimmt auch irgendwelche Personen, die davon... die Mitleidenschaft geraten, dass kein Karneval mehr da ist. Also das ist jetzt einfach so grob, als jetzt so runter zu sagen, das ist jetzt doof, dass der Karnevalsverein 50 Millionen Euro bekommen hat, ohne wirklich zu wissen, wo das Geld eigentlich hingeht. Vielleicht müssen sie das halt einfach mal ausschlüsseln. Ich weiß es jedenfalls.
Ich recherchiere das zu nächster Woche nochmal.
Wir haben auf jeden Fall einen Gast. Schreiben wir auf, da will der Gast noch was zu sagen. Er hat nämlich gerade eben seine Hand hochgehoben.
Sehr gut.
Der kommt ja auch aus dem Comedy-Bereich, was auch immer Karneval mit Comedy zu tun hat. Ich wollte jetzt nämlich sagen, es tut uns wahnsinnig leid, beziehungsweise mir tut es wahnsinnig leid. Ich habe in der letzten Folge, habe ich gesagt, dass das Lehmitz dicht hat.
Und einen Shitstorm haben wir bekommen.
Egal, was du sagst, Daniel, du bekommst nie irgendwas. Du laberst über die Katze, du regst dich über die Karnevalsvereine auf, du regst dich über die Bullen auf, du sagst dann auch einfach komplett auch immer nur Bullen, Bullen, Bullen. Ich glaube, du irgendwann viermal das Wort Bullenschwein.
Ja, mit Sicherheit.
Mit Sicherheit so. Es gibt nie halt irgendetwas. Sag ich so, ja, auf dem Reeperbahn-Festival habe ich irgendwie mitbekommen, dass es Lehmitz dicht gehabt hat. Stand ich halt davor, war angetrunken und irgendjemand kam vorbei und meinte, oh, da war früher das Lehmitz drin. Ich so, oh, ach krass, da war ich auch früher mal drin. Ja, es hat jetzt dicht gemacht, kommt jetzt in den Outlet-Store rein. Ja, scheiße, war halt auf der anderen Seite.
Und ich stand noch gar nicht vorm Lehmitz.
Nee, ich stand ja auch nicht vorm Lehmitz. Das Lehmitz hat mich noch offen und ganz viele Leute haben mir geschrieben, hä, das ist ja voll komisch, vor zwei Wochen war ich noch im Lehmitz drin. Bis mir dann halt sozusagen die Betriebsleitung gestern geschrieben, es wäre doch super cool und super toll, wenn wir das nochmal richtig stellen könnten, weil das ist nämlich Rufmord.
Aber ernsthaft, die haben dir wirklich geschrieben?
Ja, die hatten mir wirklich
geschrieben. Und waren die sauer?
Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite hat sie unten geschrieben, ja, aber cooler Podcast.
Da kannst du mal sehen, dann kannst du ja schreiben, ja, haben wir gemacht und dann lad sie auch direkt als Wiedergutmachung zu unserem Live-Podcast am 30. Oktober, Vorverkauf ist gestartet, ein.
Finde ich auch. Wollte ich nochmal kurz richtig stellen. Ich habe sozusagen den Morgan Freeman gemacht. Weißt du, wieso den Morgan Freeman gemacht?
Nee, ich lache einfach nur gerade.
Achso, gut. Danke.
Das gibt dir ein gutes Gefühl, oder?
Ja, ich weiß, aber du solltest lachen doch für unseren Comedian-Star, den
du aber sag doch mal.
Den Morgan Freeman machen ist halt so, Morgan Freeman hat das Problem, dass er in den letzten 5 bis 10 Jahren dreimal davon geplagt worden ist, dass irgendwelche Zeitungen geschrieben hat, ja, Morgan Freeman ist tot.
Echt?
Ja. Und dann schreiben wir so, ey Leute, ich bin...
Mit so einem Selfie.
So. Mir geht's ganz gut.
Mit so einer Zeitung,
dreimal. Selfie. Das heißt sozusagen den Morgan Freeman machen. Sagen, dass irgendjemand gestorben ist, aber ist gar nicht tot.
Das wusste ich, das finde ich gut.
Ja. Wusstet ihr übrigens, dass die Katze geschlossen hat?
Aber ich hab ja auch gelesen, ich habe sehr viele Facebook-Kommentare gelesen und auch sehr viele Facebook-Kommentare geschrieben, weil dann gesagt worden ist, ja, und die Katze ist jetzt ja kollektiv in die Quarantäne gegangen. Die Katze ist kollektiv ein Dreckshaufen. Das kann man einfach sagen. So, fertig aus. Ne? Also wie kann man, also, dass das auch noch Leute irgendwie verteidigen, aber die Kommentare auf der Katze-Facebook-Seite, also die Bewertungen sind sehr gut. Die sagen das, was wir auch schon seit 2 Monaten sagen, dass die einfach unkollegialer Haufen sind.
Achso, ich dachte, Drinks sind lecker, Preise sind okay, hab mich angesteckt.
Da steht, ist aber egal, weil bin ich positiv. So. Und sie haben wieder auf im Übrigen. Sie haben wieder auf. Sie haben jetzt Fotos gepostet auf ihrer Instagram-Seite. Die ersten 2 sind Fotos mit irgendwelchen Gästen draußen mit Maske auf, die halt so yay machen. Und das andere Foto sind 2 Mitarbeiter hinter der Theke, die auch auf einmal eine Maske aufhaben und so auch yay machen. Wo ich denke so, ihr blöden Assis, Alter. So, macht doch mal ein paar Fotos aus dem Goldfischglas.
wo 250 Leute
yay machen, aber keine Maske aufhaben und keinen Abstand einhalten. So.
Ich habe wirklich Angst davor, dass irgendwas hier gesagt wird, was dazu führt, dass Rausschmeißer mir aus dem Maul hauen.
Ja, vor allem das Witzige ist ja, dass du wahrscheinlich aus dem Maul kriegst. Also ja. nicht mal ich, der es nee, sagt, sondern du.
Ja, ja, ich krieg auf die Fresse.
Aber hat das Goldfischglas so harte Rausschmeißer? Haben die eine harte Tür?
Ey, die haben so eine nette Tür.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne die ganzen Leute von Digger Events, Alter. So, die sollen uns mal hier irgendwie
schön supporten, die können schön zum Schrägers.
Ne? Also mal ganz ehrlich hier, Digger Events, Alter, hilft uns. Pass mal auf.
Gut, so sieht's bei mir aus. So sieht's bei dir aus. Karneval, morgen Freeman und vor uns sitzt ein Gast, dessen Name Dennis Grund ist. Dennis Grund, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du bei uns bei Astra Colada als Gast funktionierst.
Moin, moin.
Hallo Dennis.
Hallöchen.
Und das Schöne ist, ich habe wieder keine Ahnung, wer du bist. Und das finde ich mega. Das habe ich ganz oft in diesem Podcast, dass Hauke Leute einlädt. Und ich habe keine, also er sagt mir auch nicht, wer es ist, dass ich es vorher nicht googeln kann und so. Und ich finde es immer total geil, wenn ich einfach keine Ahnung habe, wer du bist. Aber ich habe jetzt schon mitbekommen, dass du irgendwie aus dem Comedy-Bereich kommst.
Richtig.
Und auch so Moritz Neumeier und so ein bisschen kennst wahrscheinlich, genau, ja, der ja bei uns im Schrödingers war und sein Live-Programm aufgenommen hat.
Genau.
Und was machst du?
Um die Vita kurz einzuleiten, ich bin ursprünglich gelernter Friseur, habe das über 16 Jahre lang gemacht, bin dann irgendwie in Hamburg gelandet, habe dann irgendwann mal mir, lustigerweise in der Bar 2007,
ja,
gegenüber. War ganz früher mal ein Open Mic,
genau,
von Heino, und da habe ich mir das angeguckt und habe dann irgendwann den Comedy bzw. den Stand-Up gesehen und erlebt in dem Moment und habe ich gedacht, ach, krass, weil es war ein Typ da, der hat seinen 10. Auftritt, der war Schornsteinfeger und hat darüber erzählt, aber nicht als Figur, so wie ich groß geworden bin, mit Otto und mit Cindy aus Marzahn, mit den Leuten bin ich groß geworden.
Ja.
Und da war es halt so, dass die, dann sagt er, ja, ich bin Schornsteinfeger, bla, und dachte ich so, ah, da können wir auch da oben hinstellen, was ich als Friseur alles erlebt habe. Und dann habe ich das ausprobiert, ein halbes Jahr später und bin dann da, ja, gelandet, habe selber Shows angefangen und so weiter und so fort und bin das jetzt seit 5 Jahren, im 6. Jahr jetzt bald.
Okay.
Und macht das halt auch seit 4-5 Jahren hauptberuflich. Also.
Krass. Also das ist jetzt nicht so, dass ich interessiere mich sehr wenig für Comedy tatsächlich. Muss ich einfach mal gestehen. Die einzigen Leute, die ich wirklich feier und kenne, ist halt wirklich tatsächlich Moritz Neumeier, den ich gerade einfach persönlich unglaublich gut finde, was er Facebook-mäßig macht, etc., Sachen erklärt. Und jetzt mit seinen zwei alter Egos, die er da irgendwie an den Start gekriegt hat, finde ich halt gut. Aber sonst bin ich, glaube ich, seit 3-4 Jahren komplett aus diesem Ding raus, weil mich diese großen Leute wie...
Das ist das Problem.
Bart,
das,
nur du, genau, Nerven.
Das, was du im Fernsehen siehst, repräsentiert quasi die ganze Comedy-Szene. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal so Underground Stand-Up, das, was so amerikanisch ist, versuchen, das so ein bisschen zu präsenten. Ah, nee, Comedy habe ich ja das und das schon gesehen, das finde ich nicht so gut. Und dann denkst du so, ja, aber ich mache was ganz anderes. Also ich mache das in dem Sinne sind ein bisschen ehrlicher. Wir machen jetzt nicht so einen Facebook-Humor, dass man halt sagt, ja, das sind alles die und die Witze und das ist irgendwie so Mann-Frau-Thema. Klar,
tonnt
das bei uns auch auf.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt.
Aber halt einfach nochmal ein bisschen ehrlicher, ein bisschen rougher.
Mhm.
Wenn man sich dann so mal bei den amerikanischen Stand-Up anguckt, dass die uns einfach 10, 15 Jahre voraus sind, weil die eine ganz andere Comedy-Kultur haben. Da ist es ganz normal, in einen Comedy-Club zu gehen oder Comedy-Store. Und hier ist es auch, ja, ich mal gucken, ob ich dann Bock drauf habe. So. Aber es ist... Weiß nicht, wir haben jetzt in Hamburg gerade wieder angefangen, eine Szene aufzubauen, weil jetzt ein bisschen was zurückgebrochen ist, auch durch Corona natürlich. Aber jetzt gehen wir wieder an den Start quasi.
Und wo findet, also jetzt mal für mich als Dovi, wo findet diese Comedy statt außerhalb von Mario Barth, Dieter Nuhr, Fernsehen? Also Clubs oder eher...
ich sag mal so, Nightwash ist vielleicht ein Begriff.
Ja, klar.
Genau, da ist auch so dieser Stand-Up ein bisschen entstanden. Auch Quatsch Comedy Club hat das dann so ein bisschen, aber da sind die auch alle groß geworden.
Ja, ja.
Und ansonsten ist es halt, Maxi Stettenbauer ist vielleicht auch irgendwie ein Begriff, genau, der hat dann jetzt auf Comedy Central das relativ viel.
Ja.
Die machen dann Stand-Up 3000 zum Beispiel, wo halt wirklich nur Stand-Upper auftreten.
Ja.
Also wirklich keine Quatsch-Comedy, sondern die Leute wirklich ein bisschen ihren realen und roughen Scheiß, sag ich jetzt mal, performen. Und das ist halt dann ein bisschen, ansonsten ist viel halt einfach live.
Ja.
Und das ist auch das Ding und das ist genau der, was viele immer unterschätzen. Oder auch teilweise, wenn ich dann höre so, oh ja, der kommt zu euch, ja, den habe ich ja schon auf YouTube gesehen. Ja, Digga, live ist das was ganz anderes.
Ja, ja,
du
klar.
kannst eine Band anhören auf
dem iPhone, genau.
aber wenn du die dann live siehst, ist es halt ein ganz anderer Spirit und vor allen Dingen, keine Show ist gleich.
Ja.
So, ich spiele ja auch Solo-Programm mittlerweile und ich habe zum Beispiel so eine Nische, dass ich in Friseursalons spiele. Also diese Größe, wie wir jetzt hier haben, ist normalerweise auch so meine Solo-Größe.
Okay.
Das ist einfach so 40 bis 100 Leute. Das ist immer so das Maximum in den Salons. Aber es hat immer eine geile Stimmung, eine geile Energie, weil es halt einfach alles schön klein zusammengepackt ist.
Ja, klar.
Deswegen hat das Konzept Astra-Schubi auch so gut funktioniert, weil es einfach geiler Spirit einfach ist. Und da ist es einfach so, keine Show ist gleich. Also, ja. Weil immer andere Leute da sitzen und ich natürlich auch in die Interaktion gehe. Und dann einfach, das macht aber mega Spaß.
Das heißt, du hast kein alter Ego.
Ich bin genau.
Du bist Dennis.
Genau. Was aber auch lustig ist, weil viele immer fragen so, bist du wirklich Friseur? Und dann sagt er so, warum soll ich mir einen der schwulsten Berufe aussuchen, die es gibt? So, das ist einfach, so eine, es gibt nur noch Stuart, glaube ich. Das ist noch das was genau. Noch krasser wäre sozusagen. So, warum soll ich mir das aussuchen, um darüber Jokes zu machen? Sondern ich habe das 16 Jahre lang gemacht und kann dadurch natürlich auch wirklich gut darüber reden, weil ich, also bei mir ist es so, es gibt natürlich auch Unterschiede, auch bei Moritz zum Beispiel weiß ich, dass da natürlich auch zwischendurch fiktive Geschichten mit reinrutschen. Klar. Und er dann auch nochmal im Stand-up ein bisschen weiter abschreibt, aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich sag jetzt mal, 90% der Sachen, die ich auf der Bühne erzähle, habe ich wirklich auch erlebt und dann werden ein paar Sachen ausgeschmückt oder ein bisschen was umgedreht, aber etc. Ansonsten schon 90-95% sind wirklich erlebt und die Leute glauben dann immer, ja, das ist eine gute Geschichte geschrieben. So, nee, also ich habe zum Beispiel wir hatten eben das Thema vorher ab schon, so wegen Techno-Partys. Mhm. Ich bin ein kleiner Techno-Jünger. Mhm. So. Ich mittlerweile gehe ich sogar nüchtern auf solche Veranstaltungen, finde ich sehr, sehr interessant. Und es gibt eine Geschichte, die das immer sehr gut zeigt, wie so ein Comedy-Set dann irgendwie funktionieren kann. Ich stand im Bunker an einer Bar und kommt ein Typ auf mich zu, der wirklich hart verballert war. Also da wird einfach alles an chemischen Drogen funktioniert, was in dem Laden zu kaufen gab. Aber gleichzeitig, ja. Er war wirklich drüber so und er guckt mich an und sagt, hast du zwei Riesen gesehen? Und ich stehe nüchtern, ich gucke ihn an, ich so, wow. Und bei mir ist es so, ich dachte, den kann ich jetzt nicht verarschen,
ja.
Das kann ich nicht machen. Und die zwei Riesen sind mit Dumbledore und Gandalf in den verbotenen Wald gegangen und zeigt halt nach links. Und er guckt mich kackenreiß an, so, also muss ich da lang? Ich so, ja, die zwei Riesen sind in die Richtung. Und dann geht er los und spricht komplett nüchtern, Alter, und ich dachte schon, ich wäre voll. Und geht halt weg. Und ich stand, weil, man muss dazu sagen, ich weiß halt, was er meinte.
Yeah.
Ein paar Minuten vor ihm sind zwei Männer so an mir vorbei, die waren halt wirklich riesig. Das waren, die waren 4,80 Meter oder so hoch. Ich glaube, die hat er nämlich gemeint, zwei Riesen halt. Und ich sitze dann in dem Moment und ich stehe dann da und dachte so, Digga, ich brauche einen Zettel und Stift sofort, ich muss das notieren. und das habe ich halt ausgeschmückt. Also die Nummer ist wirklich so passiert, dass genau dieser Dialog stattgefunden hat. Und ich habe dann quasi so, dass ich sage, weil ich erzähle dann noch ein bisschen mehr über die Techno-Party. Das war eine harte Veranstaltung, alle am Kauen, keiner am Essen, so diesen ganzen Schnack halt. Und schmückt das halt aus. Das ist halt das, was ich jetzt gerade in einer guten Minute erzählt habe, auf knapp 4 Minuten ausgebreitet ist. Dass ich sage, ja, ne, die sind in den verbotenen Wald gegangen mit den zwei Riesen, weil die Zentauren sind ganz unruhig im verbotenen Wald, weil die Orks nach Hogwarts gekommen sind. Na, so, und Hagrid kümmert sich nicht drum, weil der ist sehr depressiv. Hermine hat Schluss gemacht, die waren lange zusammen und so, und das ist dann daraus entstanden. Also so funktioniert dann halt im Endeffekt ein Set, was du dann halt so ein bisschen ausschmücken kannst. Und hab dann halt so ganz fiktive Geschichten genommen oder beziehungsweise die ganzen Serien, Sons of Anarchy kommen vor und Dumbledore und was nicht alles. Und solche Sachen halt. Also es ist halt da, ist es dann, dass die Leute das natürlich als Entertainment sehen, aber dann sagen, ja, okay, du wirst jetzt nicht da 3 Minuten gestanden haben, dem das erzählt haben, aber das ist das Bild, was sie in dem Moment im Kopf haben und das ist dann halt ganz nice.
Wann kam denn der Schritt eigentlich vom, sagen wir, gut bürgerlichen Beruf des Friseurs, des Haarschneiders zum Comedy-Prinzen?
Ich habe irgendwann, also ich habe angefangen, auch bei Heino, ich weiß nicht, kennt ihr den, Heino Trostheim?
Name sagt mir was, ja. Ich habe aber kein Gesicht vor Augen gerade.
Glatze.
Okay.
Egal. Und da war es halt so, der hat halt so Mikes gemacht und dann war eine Hafen City in der Bar 20457 von Toni, die Bar. Da gab es auch Mikes und dann habe ich da meinen ersten Auftritt gemacht und habe dann irgendwie weitergemacht, ausprobiert und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwann selber im Ballsaal einen Open Mic angefangen. Und dadurch hatte ich deutlich mehr Stage-Time als die anderen.
Okay.
Und das war der Vorteil, weil ich halt dann selber Shows organisiert habe, wo ich dann halt immer moderiert habe. So, die anderen Leute hatten 5 bis 15 Minuten, so je nach Show. Mhm. Und ich war halt einfach immer 40 auf der Bühne.
Ja.
Dadurch habe ich mich einfach ein bisschen schneller weiterentwickelt und war natürlich auch deutlich lockerer in bestimmten Situationen mit Publikum. Mhm. Die anderen mussten das halt in ihrem Set halt lernen. In 10 Minuten, wenn dann was passiert, musst du darauf agieren. Ich konnte das, weil ich muss ja nicht funktionieren als Moderator.
Ja,
ich muss ja kein, ich muss nicht der Lustigste sein, sondern ich muss einfach durch den Abend führen. Und dadurch habe ich dann innerhalb von einem Jahr, weil ich das parallel laufen lassen habe mit dem Salon, ich habe dann sogar reduziert meine Stunden, um dann halt auch mal irgendwie weiterzufahren. Keine Ahnung, wir waren dann auch in Lübeck bei Shows oder dann bis Hannover und Köln und so. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt würde ich das, weil ich habe gemerkt oder gesehen, was man auch verdienen kann bei Mix-Shows. Dachte so, ey, warum tagsüber 10 Stunden arbeiten, wenn ich, oder 8 Stunden arbeiten, wenn ich auch abends 20 Minuten arbeiten kann und im Monat dadurch natürlich einen ganz anderen Basis ja, ja, dann wieder habe. Und dann habe ich irgendwann mich kündigen lassen so und habe dann irgendwie ein Jahr noch so ein bisschen parallel, so ein halbes Jahr ungefähr, habe ich bei Strand Pauli noch gearbeitet. Was dann aber auch irgendwann kollidiert ist, weil dann habe ich Termine ausgetragen und dann sage ich, kann nicht, ich bin nicht da. Und dann rufen die mich, ey, wo bist denn du heute? Ich sage, ich bin gerade in Bochum. Fuck. So, weißt du, dann mussten Leute länger arbeiten und das war halt scheiße. Dann habe ich gesagt, okay, funktioniert nicht. Haben wir beidseitig gesagt, nee, komm, dann lassen wir das jetzt. Und dann habe ich halt Vollgas gegeben und mich dann irgendwann auf die Solos konzentriert und habe jetzt einfach auch ja diese 2x45 Minuten, die du dann spiele.
Und gespielt hast.
Ja,
wie, ist das jetzt überhaupt für dich? Also ich meine, ist ja seit März, seit März ist ja Corona, stimmt, und Entschuldigung.
Stimmt,
wir haben aber Corona, ja. Wir haben Auftrittsverbot. Wie, kannst du gerade auftreten?
Ja, es wird langsam wieder. Also die Lockerungen sind ja wieder da, ist ja bei Konzerten genau das Gleiche. Mhm. Wir haben uns ja im Stadtpark quasi kennengelernt und Johannes Oerding 13 Mal, wow.
Ihr habt euch im Stadtpark kennengelernt?
Wir haben uns im Stadtpark bei Johannes Oerding kennengelernt. Genau.
Wo, am Merchstand?
Am Merchstand, genau. Kam er einfach vorbei. Und hat Hallo gesagt.
Ich gesagt weil ich da in der Gastro ausgeholfen habe.
Ah, okay, aber du bist sonst nicht immer da. Sonst hätte er dich ja gesehen, weil ich die 12 Termine vorher da war.
Ja, ich habe, also ich war nicht bei, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich 6 Termine von ihm mitgemacht oder so.
Auf der anderen Seite dann?
Genau, nicht beim Pizzastand, sondern bei der Currywurst.
Ja, ja, okay.
Und,
ja,
und da bin ich dann irgendwie rumgelatscht, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Und dann bin ich dann beim Merchstand, habe das T-Shirt ein bisschen abgefeiert. Und darüber haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Und genau, und da ist es halt so, das ist das Interessante, deswegen mit dem Karneval ist es halt auch so eine Sache. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist es so, dass du 100 Leute in den Raum setzen kannst, die dann halt natürlich personalisierte Plätze haben, ohne Maske sitzen dürfen, wenn sie sich bewegen etc. In Hamburg ist es so, du musst halt das 4er- bis 6er-Gruppen, glaube ich, machen und dann 1,50 Meter Abstand. Das heißt, unsere Shows sind natürlich reduziert auf 40 bis 50 Leute. Ja. So, und die können da halt machen, was sie wollen, in Anführungszeichen. Und ich finde das Ballungszentrum da hinten ja noch viel krasser im Ruhrgebiet eigentlich, als es bei uns hier eigentlich ist. Und ja, nervt halt ein bisschen, aber nach und nach geht wieder. Und ich habe gedacht, so, ich habe letztes Jahr gut gewirtschaftet, so, deswegen war die Corona-Zeit, da sagte ich, ja, okay, ist jetzt nicht zu.
Kriegt man hin.
Ist unnötig gerade, die Kohle dafür rauszubraten, aber habe dann halt irgendwann gesagt, Herbst kommt, Winter kommt, Weihnachtsfeiern, alles cool. Mhm. Weil das ist halt, was auch einfach Kohle gibt.
Naja, klar.
So. Und dann kam nach und nach, ja, nee, wir machen keine Weihnachtsfeier. Ja, wir machen übrigens auch keine Weihnachtsfeier. Und ich sitze dann und denke, ja, ja. Und dann kriege ich einen Anruf, ja, ihr macht keine Weihnachtsfeier, oder? Ja, richtig, genau, ja, danke für das Gespräch. So, und das tat jetzt nach hinten raus, tut's einfach, das tut dann weh. Ja, weil den Modus, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich habe zwischendurch immer ein bisschen gejobbt und so in bestimmten Sachen. Hey, morgens 8 Uhr aufstehen ist nicht meine Zeit, ne?
Schrecklich, oder?
Da komme ich nicht klar. Ja. Ich habe halt einen anderen Biorhythmus, einfach auch über die letzten 5 Jahre, durch dass ich abends auftrete, wenn ich dann um 10, 11 im Zimmer oder im Hotel oder zu Hause wieder bin, was auch immer. Ich brauche halt locker nochmal 1,5 Stunden, bis ich dann wieder richtig runterfahren kann.
Klar.
Und so viel kiffen kann ich dann auch nicht, dass ich das wieder, wieder einpendelt, so, weil dann stehe ich am nächsten Tag mir auch nicht auf. Also, genau, das war, es ist jetzt, geht langsam wieder, aber ich habe jetzt auch einige Locations, wo ich jetzt als Shows mache, die dann auch schon so ein bisschen sagen, wenn jetzt nochmal wieder was passiert, dann gehen die natürlich ein bisschen, wird schwierig. Aber prinzipiell geht das langsam wieder. Ich mache ja auch jetzt, dadurch, dass ich halt unter der Woche dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich Open Mics. Mhm. So, das sind halt Testbühnen, wie es halt damals drüben in der 227 war, wo die Comedians 5 bis 10 Minuten Zeit haben und ihr neues Material testen können. Ja. Also sie sollen halt einfach ausprobieren, weil
vor Publikum.
Genau, vorm Spiegel bin ich richtig lustig. Aber vor Publikum ist das manchmal schwierig so. Und deswegen ist genau das, was wir brauchen, was uns auch fehlt. Also in Berlin und andere Städte sind uns da weit voraus. Wir hatten noch mal mehr, aber es ist ein bisschen zurückgegangen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen in den Angriff genommen, dass wir wieder Testbühnen haben.
Wo denn?
Zum Beispiel im Lakova.
Das kenne ich gar nicht.
Das ist so ein kleiner Fetisch, so ein kinky Techno-Shop.
Ich wollte gerade sagen,
Der war auch schon in der Presse, weil zu voll war und zu nackt. Nein, aber das ist quasi unter auf der Reeperbahn 152 unterm Hustler Sexshop. Einer der letzten 3, die es noch da gibt, glaube ich. Und die haben quasi hinten durch, das ist ein altes Sexkino, was die umgebaut haben. Und haben da jetzt so einen kleinen Techno- und Fetisch-Club mit Glory Holes und Wichskabinen und so ganzen Kram. Und da machen wir quasi, weil die Tanzfläche bietet es halt her, dass die haben auch das Hygienekonzept so, dass die halt 3 Blöcke haben, 10 Personen, die da sitzen dürfen, die werden dann registriert. Und genau, und in dem Laden reichen 25 Leute vollkommen aus und das ist einfach eine geile Stimmung, weil es halt auch klein, kompakt ist. Und so wie hier, also kann man von der Größe ähnlich so und es ist halt einfach geil. Also
das Witzige ist, wir überlegen ja gerade auch, was können wir machen, was können wir nicht machen. So. Also Konzerte funktionieren halt nicht, weil dann kriegen wir stehend halt 8 Leute hier rein, das ist halt Bullshit.
Ja.
Und darum haben wir überlegt, dass wir ab Mitte Oktober, Ende Oktober einfach wieder Bar machen, ne? Donnerstag, Freitag, gucken, wie viele Leute kriegen wir rein. Und nächstes Jahr sind wir durch diesen Initiative Musik Antrag, den wir stellen konnten, den wir auch gestellt haben, können wir halt Geld kriegen, damit wir wieder was machen können. Und da hatten wir tatsächlich auch die Idee, weil ich immer an Hinnack denken musste, also an Comedy an sich.
Hinnack Köhn.
Dass man einen Comedy-Typen einfach wirklich in die Mitte des Raumes hier stellt und um ihn herum, also halt heißt auch Bühne, Tische und Leute reinkriegt und wenn es im Endeffekt nur 20 oder 22 Leute sind, egal, man kann da was machen und die Sache wird ja gefördert. Also man hat auf jeden Fall Geld. Man kann Eintritt nehmen, aber man kriegt trotzdem noch eine Förderung. Also kann man halt die Comedians oder die wen auch immer trotzdem bezahlen.
Das ist cool, Und wobei das da ist es nämlich da, und wenn man das dann fachlich sieht, das kann auch nicht jeder. Diese 360 Grad spielen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, das ist eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Also manchmal siehst du schon, wenn Leute zum Beispiel auf einmal rechts und links direkt an der Bühne Leute sitzen, dann sind die überfordert, weil die Leute halt angucken können.
Ja,
und dann
im
Moment so, hey, ich will das nicht. Ja. Das sind Menschen, kenne ich nicht auf der Bühne. Aber es ist auf jeden Fall cool. Also es ist mancher, es funktioniert halt. Und du brauchst nicht irgendwie 150 Leute. Es wäre schön, wenn es halt zugelassen wäre.
Ja.
Aber es ist halt geil, wenn einfach 20 Leute sitzen, die Comedians dadurch supporten.
Ich wollte gerade sagen.
Und denen die Möglichkeit geben, ihr Material weiterzuarbeiten. Weil ich wollte eigentlich dieses Jahr, ich habe unter anderem auch im Schmidtchen eigentlich eine Show, und zwar den Hamburger Comedy Slam mit ohne Slam. Das ist kein Wettbewerb mehr, weil ich das Format Wettbewerb nicht mehr brauche.
Ja.
Das war immer eine geile Show, da muss nicht irgendwer einer der Beste sein, was eh nur so eine primäre Beurteilung ist in dem Moment.
Ja.
Weil vielleicht 3 Leute den einen besser fanden und dadurch hat er dann gewonnen.
Ja, ja, ja.
Ist nicht der beste Comedian dann in dem Moment. Aber genau, da sind wir jetzt gerade umgezogen ins Schmidt-Theater, weil die da das Hygienekonzept umbasteln konnten. Und da ist es halt auch so. Und ich wollte eigentlich im Schmidtchen nämlich dieses Jahr mein zweites Solo droppen. Also ich wollte quasi die Premiere für machen. Das hat sich dann wegen, wie sagt man, Carina oder Corinna?
Wer ist diese Corinna eigentlich?
Diese Carina hat sich dann leider erledigt. Deswegen fehlte mir einfach auch Stage-Time. Ich habe wie jetzt letztes Mal ausprobiert, knapp 45, 50 Minuten, die ich gut safe habe, die ich lange genug gespielt habe. Aber da fehlt noch eine zweite Hälfte und die konnte ich jetzt nicht erarbeiten. Deswegen schiebe ich das auf 21.
Ja.
Wie oft macht ihr das mit der Comedy Slam?
Der Comedy Slam ist monatlich, regulär eigentlich immer der erste Dienstag im Monat, aber der ist jetzt umgeswitcht. Also der Oktober, also das Ende des Jahres ist es immer Ende des Monats, weil wir jetzt das erste schon beim Tivoli gemacht, weil das Schmidt noch gar nicht umgebaut war. Und jetzt ab dem nächsten Monat sind wir im Schmidt-Theater, immer so 27., 17., immer so unterschiedlich. Und sonst immer der erste Dienstag im Monat, einmal. Und also das Lakova, also der Comedy-Keller.
Der Sexkeller.
Genau, der
Comedy-Sex-Keller.
Genau. Eigentlich ist es ja Lakova, die Höhle.
Ja.
So, aber Comedy-Keller ist halt so ein bisschen Anlehnung auf Comedy-Cellar aus New York. So, und dann einfach Comedy-Keller Hamburg, weil es halt auch ein Keller ist. Und genau, das machen wir jeden Mittwoch. Und ich habe jetzt noch 2 andere Geschichten. Jeden Dienstag im Bahnhof Pauli, wo ich damals mit dem Comedy-Slam sogar angefangen habe.
Alban!
Genau, bei Alban.
Wer ist Alban?
Alban macht den Bahnhof Pauli.
Der bookt das.
So ein kleiner.
Ich habe jemand anders gerade. Ich habe mit Dominik.
Ja, der ist da auch mit drin.
Genau, aber Alban,
das ist mein Ansprechpartner, deswegen habe ich gerade.
Dachte mein Name nichts. Aber da habe ich damals angefangen, wo die gerade ein halbes Jahr aufgemacht haben, bin ich dann vom Ballsaal rübergegangen in die Location und der Laden. Also, ich habe viele Comedians auch aus Hamburg, auch aus extern, die sagen, diese Location ist eine Wucht. Weil wir spielen.
Das sagen
nicht
viele
auf,
tatsächlich.
Wir spielen halt eigentlich nicht auf der Bühne, sondern. Quasi, wenn du reinkommst, aber hingen vorher so Ketten runter.
Ja.
Genau, und da haben wir vorgestanden und quasi auf
diese,
ein bisschen im, Tribüne gespielt.
Ja.
Und das war, wenn da irgendwie 150 Leute saßen,
ist das geil,
Junge, dann zieht das die Schuhe aus.
Ja.
Das war richtig, richtig gut. Ich hatte beim Solo damals, glaube ich, 110, und das war gigantisch, also es hat richtig Spaß gemacht. Genau, da sind wir jeden Dienstag auf jeden Fall und jeden Montag sind wir noch im Monkeys. Da waren
Monkeys macht auch noch
Monkeys.
Was.
Genau.
Cool.
Da waren halt Shows früher von einem anderen Kollegen. Und da habe ich auch im Sommer, dieser Sommerbühne, mein Solo, diese Preview halt ausprobiert, diese 60 Minuten gemacht. Und genau, weil da auch, das ist eine gute Bühne, ist eine coole Location. Die haben auch das Hygienekonzept jetzt irgendwie ganz gut gebastelt. Und genau, da sind wir jeden Montag. Und in Berlin kannst du teilweise, du kannst 7 Tage die Woche spielen, teilweise 3-mal am Abend. Das heißt, du kannst da anfangen, dann fährst du zur nächsten Location und dann nochmal zur dritten.
Krass, das ist so eine kleine Subszene in der ich nie stattgefunden habe.
Ja, ich auch nicht, aber ich finde es gerade total interessant und ich werde auf jeden Fall vorbeikommen bei irgendwas, was ihr demnächst macht. Gerne. Definitiv, weil ich habe halt mal wieder Bock auf junges, neues
Fleisch,
Gemüse,
richtig,
Comedian machen. So. Also, aber habt ihr nur Hamburger Leute oder auch?
Momentan ja, wir haben auch genug eigentlich, aber es gibt
jetzt
auch...
Ja,
krass,
ja.
Also... Ich kenne da auch niemanden.
Ey, wirklich, das ist halt so deprimierend, dass man... Hinner kenn ich ja halt
auch wirklich... Das ist ja alles aus der... Ist ja aus der Poetry-Szene.
Genau, genau.
Das ist ja der Inner Circle quasi so mit Hinnerk, mit Moritz und mit Till zum Beispiel aus Hamburg. Till kommt ja aus Berlin, aber. Und die rutschen dann ja irgendwann auch in die Comedy-Richtung. Mhm. So, und dann sind die natürlich schon mit einem ganz anderen, keine Felix Lobrecht zum Beispiel.
Ja, ja.
So, das ist halt genau das Paradebeispiel. Der hat einfach 3 Jahre lang Poetry Slam gemacht, hat sich eine Fanbase erarbeitet so und ist dann in die Comedy gegangen und hat sein Ding dann durchgezogen. Das hat einfach mega funktioniert.
Das ist voll krass. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen dem Comedy-Publikum, was ihr habt, und dem Publikum, die zu einem Poetry Slam gehen? Also sind das...
Aus Comedy-Sicht die Klamotten.
Das Witzige ist, dass ich hätte die Haare gesagt. Aber Klamotten ist auch gut.
Ich sag mal so, es ist halt immer so eine kleine Revanche, also es ist immer so, Poetry mag keine Comedy, Comedians eigentlich, weil die erzählen nur Witze, so, und die Comedians sagen so, ihr lest vom Zettel ab. So, das ist halt, es ist halt Bullshit. Jede Kunstform hat seine Berechtigung. Mhm. Ich finde halt einfach, das, was ich kennengelernt habe, leider oft in den Poetry-Bereichen, dass da, also Hinnerk ist Knallkopf so, ne? Also das ist ein geiler Dude so, aber es gibt halt viele Poetry-Slammer, die so, ich mach Poetry. Ja, Digga, du liest einen Text, also du machst keine Operation am Herzen, also halt dein Maul. So, also du bist nichts Besonderes, nur weil du das machst. Sondern mach das Ding, mach das gut und dann ist fertig. So, und aber da ist es halt so, weil halt dieser Slam ganz oft ist, das ist halt immer mit dieser Bewertung ganz oft, weiß nicht, ein Unterschied. Man merkt halt, und man hat es ja gesehen bei Felix, auch bei Till und so, die haben halt einfach immer gewonnen meistens, weil sie lustige Texte gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, außer Sophie Passmann ist die Einzige, die, glaube ich, so ein bisschen
Depri-Emo-Sachen
geschrieben hat. Aber ansonsten, keine Ahnung.
Ja, und dann rutschst du halt dann ja auch relativ schnell irgendwann halt in die Comedy-Szene rein.
Genau.
Also kann ich mir vorstellen, wenn du eher lustige Texte machst und jetzt nicht unbedingt wie andere.
Du bist mehr der Entertainer, als dass du der Philosoph bist
in dem Moment. Genau, und ich weiß auch, was du meinst mit diesem, ich mach Poetry Slam. Das nervt mich halt auch, wenn ich schon auf die Bühne komme und ich sehe halt so, Alter, wie arrogant kann man eigentlich sein, wenn man nur eine Bühne betritt und dann halt vom Zettel ablesen und dann irgendwie sein Herz da ausschütten. Und dann irgendwie so.
Also man muss dazu sagen, Zettel hat seine Berechtigung, weil die haben eine ganz andere Wortdichte. Ich habe gestern im Bahnhof Pauli war so eine kleine Mixshow, Bears and Friends, und da war Lennart Hartmann, der auch das Kunst gegen Bares macht im Haus 73, und der das moderiert, und der hat die Texte ohne Zettel gelesen, weil er die natürlich schon auswendig kann, der ist jetzt auch Schleswig-Holstein-Meister geworden und so, und richtig cooler Dude, entspannt, und der ist jetzt nicht so auf diesem, ich bin Poetry Slammer, sondern er ist halt in der Szene mega drin, und da einfach auch jeden kennt, aber er ist halt nicht so überheblich, wie das manche andere sind. Aber das gibt es in der Comedy genauso. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache Comedy. Nein, du bist ein Spaß. Das ist jetzt mal unkorrekt zu sagen, aber manchmal nervig. Und aber prinzipiell, ich glaube, es ist halt, man sieht es ja auch bei Felix oder bei Moritz. Die Leute, die aus dem Poetry gehen dann auch zur Comedy, weil sie die Form dann auch gut finden. Also ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei einem reinen Poetry Slam auftreten würde, könnte es, glaube ich, passieren, dass die Leute mich dann zu assi finden in dem Moment, weil ich tätowiert bin. Aber keine Ahnung. Prinzipiell ist es, glaube ich, eigentlich eine entspannte Runde von den Zuschauern. Ich würde das gar nicht so werten. Also.
Das ist doch jetzt ein gutes kleines Schlusswort, um in die Pause zu gehen.
Genau, wir machen eine kleine Pause. Wenn du möchtest, kannst du etwas auf unsere Astrakulada Nachtasyl-Playlist wünschen, wenn du gerade einen Song hast, den du total gut findest, irgendwas empfehlen möchtest, etwas für dich haben
möchtest. Ist auch egal, welche Musikrichtung tatsächlich.
Oh, okay. Ich persönlich feiere momentan von, verdammt, ist es Capital Bra? Ich weiß gar nicht. Es ist auf jeden Fall Nena von dem neuen Kitsch Creek Album. Der Song mit Nena. Ich weiß aber nicht, wer der zweite ist. Ich glaube, der zweite ist Capital oder... hier, wer ist der?
Apache?
Nein.
Ach man, wer hat UFO.
Wer hat denn immer Kitsch Creek? Wer ist denn da der Haupt... Trettmann.
Trettmann. Okay.
Trettmann und Nena, ich glaube, mit dir unterwegs. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Nena von Kitsch Creek. Album, mega Brett, finde ich. Dass sie da einfach nochmal rausgehauen hat, fand ich sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Ist ein schöner Sommersong eigentlich.
Okay. Cool, ich betreibe Werbung in eigener Sache und nehme eine Band, eine Haus- und Hofband aus Hamburg, die heißt Leto.
Lünihaus?
Haus? Ich will die Haus.
Ach du meinst.
Ach so. Haus, Hofband, Leto haben eine zweite Single, die heißt Kammerflimmern, ist zusammen mit Jörg von Love A gemacht. Hört sich eigentlich auch an wie ein Love A-Song.
Ich wollte gerade sagen, darf ich sagen, dass es eigentlich ein Love A-Song ist, wo Leto ein bisschen spielen dürfen?
Ey, sorry, ja, aber Leto, den hat Leto aber auch geschrieben.
Ja gut, aber
das ist
ja.
ein bisschen wie damals Dave Grohl, der Probot aufgemacht hat, um sich die ganzen Metal-Dudes halt dran zu holen, mit denen er halt gespielt hat.
Guter Song,
auf guter jeden Song, Fall. Kammerflimmern. Ja. Jörg, einen Monat noch, dann gehörst du uns.
Ich wünsche mir von Cold Years, weil ich einfach gerade so im Cold Years-Fieber immer noch bin, Life with a View, weil es einfach ein großartiger Song ist.
Sag das nochmal bitte.
Life with a View.
Life with a View.
Life with a View.
Life is a
with.
View.
With.
With.
With. With. TH. TH.
Ja, Life TH. With. Sag's nochmal.
Life with a View. Ich nuschel halt ein bisschen.
Sag's nochmal.
Mit Life. Nerv nicht.
With a View.
Cold Years.
With a view.
Bis gleich.
Halt die with a view.
Fresse, Hauke.
Pause with a view. Runde 2. Heute hallo. Hier. Daniel, heute ein bisschen weniger. Ich finde es aber auch ganz entspannt, muss ich ganz sagen. So ein bisschen so zurücklehnen und nicht irgendwie alles so in die Hand nehmen. Was bei 3 auf den Bäumen ist. Wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. In der Astra-Stube. Mit Dennis. Und ich musste gerade schon sagen, stopp. Weil hier schon wieder eigentlich die Pause gar nicht genossen wird. So Käffchen, Zigarettchen, alle halten mal schön die Fresse. Nein, Dennis redet und redet und redet.
Daniel
und redet.
Aber auch.
Daniel und Daniel redet, ja. Und dann sage ich einfach so, eine Sache will ich noch mal kurz hier wissen. Du hast am Anfang die Hand hochgehoben, als es den Karneval ging.
Ja.
Und ich wollte eigentlich genau wissen jetzt, warum hast du die Hand gehoben?
Weil ich auch der Meinung bin, dass diese 50.000 Euro halt einfach...
Millionen.
Millionen, ja.
50.000 Euro?
Also, deswegen, ich finde es krass, weil im Endeffekt die Leute, die zum Beispiel da hingehen, auch Eintritt zahlen. Ja, ja. Die gehen ja nicht for free dahin. Das heißt, rein theoretisch könnten die ja sagen, ey, wir spenden die Scheiße, ich zahle trotzdem meinen Eintritt und spende das dem Verein. Das wäre auch cool.
Klar.
Die haben natürlich, und das ist ja wie bei den Festivals auch, die haben trotzdem ihre Bestellungen und quasi ihre Buchungen gemacht, auch mit den Hallen, die sie dadurch natürlich trotzdem zahlen. Dafür ist das nämlich gedacht, deswegen, ich wusste ungefähr, wo die Kohle hingeht, dass halt die Locations trotzdem bezahlt werden müssen. Aber alles andere, wo ich denke, ja nee, also wir haben eine deutliche, vor allem die brauchen ja auch Techniker.
Ja, natürlich.
So, und ich hoffe, dass da auch Kohle ankommt.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
Wir haben es eben kurz thematisiert. Moritz hat ja auch einen coolen Aufruf da gemacht. Also diese Startnext-Geschichte, glaube ich. Startnext? Ja?
Ja.
Ich glaube, ja.
Es geht um Moritz Neumeier.
Genau. Und dass er 50.000 Euro da zusammengesammelt hat, was mega geil ist für die Branche. Aber da ist es halt beim Karneval... Ja, es ist halt auch eine Art von Kultur, so, ob man es mag oder nicht.
Ich bin auch
kein Karneval-Fan. Ja, ja. Meine Mutter war ich komme eigentlich aus Bielefeld gebürtig. Mhm. Und ja, das geht's nicht, Schnauze. Und da ist es halt so, dass meine Mutter das immer gerne geguckt. Da bin ich mich auch aufgewachsen mit Comedy zum Beispiel. Ich habe dann auch die Bauchredner und so, fand ich auch immer cool. Den Comedy-Part in den meisten Fällen. Aber das ist nicht meins.
Ja,
also
ja,
deswegen, meins auch ich bin auch ganz froh, dass hier in Hamburg, dass das außer Lila B.
Ja, ja.
Bumsbude da. Puff, aber ansonsten, nee, muss auch nicht sein. Aber deswegen, dass da Kohle fließt, ja, aber ich finde es dann nicht, man muss es nicht so präsentieren und sagen, der Karneval.
Ja.
So. Und ich bin der Meinung, dass der Karneval ist nämlich auch im Februar, nämlich auch der Part war, der das deutschlandweit verteilt hat.
So nämlich.
Ne, es 100%ig.
War ja, ne, es war ja, also der Hotspot war ja damals Köln, also genau. alles rings um Köln, das war ja damals der Hotspot.
Wenn du dir nämlich die Statistik anguckst, im Osten ist ja extrem wenig gewesen, die fahren auch nicht ins Ruhrgebiet zum Karneval.
Natürlich nicht.
Das heißt, die da waren, die haben es dann halt nur
wahrscheinlich.
In die Westseite gestreut. Ja. Das ist mega krass. Also das ist der Karneval ist schuld. Und dann kriegen die auch eine Belohnung dafür.
Echt? Arschlöcher.
Deswegen bin ich da auch, ja.
Ja, das sind die Thesen, mein Freund.
Das ist nämlich das Ding. Ich habe ja auch Unterstützung beantragt und habe einen Teil bekommen.
Als Solo-Selbstständiger.
Genau. Mhm. Einen Teil bekommen, aber den zweiten nicht. Ich habe die 2,5 nicht bekommen. Ich habe nur den Anteil quasi so
für Mieter. Das ist bei den meisten so gewesen, ne? Dass die halt, also ich habe gar nicht beantragt.
Super viele, die das bekommen haben. Und teilweise sogar zweimal.
Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Solo-Selbstständige, die das gar nicht anrühren, weil die wahnsinnig Schiss haben, dass das Finanzamt hinterkommt und sagt, das gibt uns die ganze Kohle wieder, weil du das eigentlich zu Unrecht bekommen hast.
Ja, dann müsste ich meinen Podcast wieder abbauen, weil ich habe hab das Geld auch noch irgendwo.
Irgendwo. Nee, also da, ganz viele Techniker ja, und so.
Das ist krass, ja. Deswegen, also im Endeffekt, ach, es ist einfach ein krasses, krasses, langes Thema im Endeffekt, was wir uns begleiten.
Da können wir uns halt zu Tode reden.
Ja. Und Hamburg ist ja, haben wir schon tausendmal gesagt, ja, in der glücklichen Position, dass Hamburg ja seine, also zumindest seine Clubs gut unterstützt und auch geltlich gut unterstützt. So, also dank des Clubkombinats und der BKM muss und, ja.
Ticks for Gigs.
Und Ticks for Gigs auch, klar. Muss erstmal keinen Club zumachen, so bis Ende des Jahres. Und ich glaube auch ganz, ganz hart, dass das ab Januar halt weitergehen wird. Also ich glaube, dass Hamburg das so machen wird, solange es keinen Impfstoff gibt und solange wir nicht normal wieder aufmachen können, werden die Clubs unterstützt.
Wenn du so schon Geld so da reingepumpt hast, dann
ja, dann macht es jetzt auch nichts mehr aus. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Kürzungen, dass man sagt, okay, wir können halt nicht mehr alles bezahlen, wir bezahlen nur noch eure Mieten und Nebenkosten, weißt du?
Ja.
So völlig verständlich, wäre immer noch cool so. Ja. Hauptsache, dass kein Club zumachen muss. So, aber wenn du die anderen Städte anguckst, Köln, München ist ja eh vollkommen im Arsch, oder halt auch Berlin, so die halten das halt nicht bis Ende des Jahres durch. So, es werden so viele Clubs auf der Booking-Landkarte verschwinden nächstes Jahr, die nicht mehr da sind.
So. Ich suche nur eine Location. Also.
Lieber Dennis.
Das ist ja mein Traum zum Beispiel, in Hamburg einfach einen Laden zu haben. Ich sag mal so wie der Ballsaal, einfach so ein Kellergewölbe, so ein Kellerding, einfach ein kleiner Schlauch, wo du selber eine Bar reinsetzen kannst, ein bisschen Technik und da einfach ein Comedy-Store, ein Comedy-Club, wo du einfach jeden Tag das aufmachen kannst. Du kannst es abgeben, sagen, ey, will jemand sein Solo spielen, kann sich jemand einbuchen für Live-Podcast, whatever. Das ist so das, wo ich eigentlich hin will und vielleicht habe ich das Glück im Unglück, dass es dann halt irgendwo eine Location gibt, die es dann halt hergibt.
Ich glaube, du wirst auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres den einen oder anderen Leerstand schon haben.
Ja. An Bars auf jeden Fall.
An Bars auf jeden Fall. Aber es ist ein gutes Ding auf jeden Fall.
Also ich habe gehört, dass die Katze zu hat. Für immer.
Dennis, was macht denn für dich einen guten Gag aus?
Also ein schwierige Aussage zu sagen, das ist der perfekte Gag oder sonstiges. Weil ich zum Beispiel, es gibt Leute, die richtig hart Stand-up auch analysieren. Es gibt ja auch es gibt zum Beispiel so Taktungen, die vorgegeben werden. Alle 10 Sekunden muss ein Lacher passieren oder ein Gag sein. Und so arbeite ich zum Beispiel gar nicht. Ich schreibe nicht wirklich viel. Ich gehe auf die Bühne, ich habe ein Thema, gehe damit auf die Bühne, probiere das aus und merke, warte mal, ich kann den Satz noch umdrehen, ich kann das und das machen. Dann passiert vielleicht was im Publikum, was ich automatisch immer mit einbaue. Ich habe auch bestimmt 10 oder 15% an Gags, die einfach aus dem Publikum entstanden sind, die ich mittlerweile ins Programm einbaue.
Mhm.
So, und das ist halt für mich, also deswegen habe ich keine richtige Gag-Struktur in dem Sinne, sondern ich erzähle mehr so ein Storytelling quasi.
Findest du, dass du
lustig bist?
Also ich habe das jetzt mir mal hier 40 Minuten angehört. Ich habe hier kein einziges Mal gelacht.
Veto und gelogen.
Nein,
rausgeschnitten.
Nein, das stimmt nicht.
Das ist auch das Ding. Ich muss ja nicht die ganze Zeit witzig sein. Weißt du, das, was ihr beruflich macht, müsst ihr auch nicht die ganze Zeit machen, wenn ihr mit anderen Leuten unterwegs seid. Das ist nämlich, erzähl mal einen Witz. Ja, dann gib mir Geld. So, also das ist mein
Job. Wenn du was gut kannst, dann lass dich bezahlen.
Das ist mein Job. So. Ja.
Und sag mal was über Bands, dann gib mir Geld.
Genau, wenn ich 10 Minuten performen soll, dann kann ich dir meine Gage nennen. Und dann kannst du überlegen, ob du noch Witze hören willst. Das ist halt das Ding.
Finde ich geil.
Das ist auch so ein altes Ding. Du gehst auch nicht zu einem Tischler. Bist Tischler? Ey, bau mal gerade einen Stuhl. Wir sind im Wohnzimmer, ist mir egal, mach mal. Aber machst du halt nicht, das ist Bullshit.
Es gibt so einen wahnsinnig guten Film, so einen Stand-Up-Film. Der ist schon ziemlich alt. Mit Tom Hanks und wie heißt diese relativ wunderschöne Schauspielerin aus den 90ern, die sich hat dann aber Pamela so auf,
du meinst
die sich aufspritzen lassen
Meg hat. Ryan.
Meg Ryan, ja. Genau. Da gibt es auch einen Film.
Schlaflos in Seattle.
Nein,
ein Stand-Up-Comedy-Film, Alter.
Die haben mehrere Filme zusammen, ja, weil die so weiß, wahnsinnig die, funktioniert. Die haben Schlaflos in Seattle, die haben E-Mail an dich. Und dann gibt es noch einen, wo er einen ziemlich abgehalfterten ehemaligen Comedy-Star spielt. Okay. Und sie ist einer, die auf jeden Fall aufstrebend ist. Und die treffen sich halt auch so in so einem Comedy-Keller. Und betteln sich halt auch in so einem Comedy-Slam so gegeneinander. Okay. So, und ein
Roast ist es dann.
Ja?
Ein Roast.
Genau.
Also so heißt das? Genau, ein Comedy, also ein Roast ist quasi eine nette Art, sich zu beleidigen.
Ach so, nee, das machen sie nicht. Nee, die treten halt gegeneinander an. Also es geht,
wer der beste Joker
ist. Genau, wer der beste Comedian ist. Und der ist wahnsinnig gut, weil da geht es halt, ne, er schon den Erfolg gehabt und er ist eigentlich gar nicht mehr wirklich in der Lage, so richtig Witze zu erzählen, und er beleidigt nur das Publikum. Es ist so gut.
Alter, ich bin ja nur echt ein Filmfan, ne? Aber noch nie von, never von gehört, Alter. Das reichen wir nach, wie der heißt.
Das reichen wir nach, wie der heißt.
Unfassbar, sagt mir gar
nichts. Muss ich gerade, da gibt es, ne, das Finale der Show oder das Finale des Films ist,
das, nicht spoilern, bitte.
Ne, genau, nicht spoilern, oh, ich
hasse das, Alter. Bitte nicht spoilern. Gestern auch, in der Bar, sagt ein Mädel, so Game of Thrones und dann, oh, ich habe die letzten zwei Staffeln noch nicht geguckt. Digga, wir haben 2020.
So, jetzt darf ich nicht spoilern. Da auf, ne?
Ja, genau, ja, der Film ist aus den 90ern. Ich kann doch jetzt einfach sagen, die treten halt gegeneinander an und er gewinnt halt diesen Slam halt, weil das Finale ist so, da erzählen sie halt einfach das 5 Minuten Programm. Und er erzählt halt einfach und fängt halt an, wieder wahnsinnig krass das Publikum zu beleidigen. Und dann kommt er so in den Moment, wo er auf der Bühne reflektiert und in sich hineingeht und man denkt so, oh krass, was passiert denn jetzt auf einmal? Und dann erzählt er, ne, über seine ganzen Probleme, dass er trinkt, dass seine Frau ihn verlassen hat, dass er seine Kinder halt nicht mehr gesehen hat. Und dann kommt er wieder zu dem Punkt, wo er witzig ist und die Leute halt dann wieder...
Als der Stand-Up ist, der von ihm kommt.
Ja.
Boah, jetzt bin ich heiß auf den Film.
Jetzt bin ich auch heiß auf den Film, den will ich mal wieder sehen.
Was ich gerade im Kopf habe, der auch uralt ist, sagt dir Howard Stern was? Das ist ein... Ich glaube, er ist sogar noch Radiomoderator in den USA.
Der hat auch Late Night gehabt, glaube ich.
Genau, und der hatte damals eine Radiosendung, die hieß Private Parts, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Also Howard Stern Show hieß die. Und der Film heißt Private Parts. Der Film ist der... Du kennst ihn, ne?
Der Film ist der
Alter,
Wahnsinn.
Kennst du den? Ey, ich weiß nicht, wo es ihn gibt. Der ist halt echt alt. Aber der Film ist der Oberhammer. Du lachst einfach konsequent und weinst auch, weil der auch echt traurig ist, weil der echt hart ist, der Typ so. Aber der Film ist der Wahnsinn.
Howard Stern hat jegliche... Gesetze und Grenzen gebrochen in der Radiomoderation, Wahnsinn. Wo er halt auch wirklich sein komplettes Privatleben ausgepackt hat mit seiner Frau, die ihn dann verlassen hat, weil er halt einfach komplett alles offengelegt hat und zum Beispiel dann halt auch sondern er hat gesagt, komm, ich zeig euch jetzt mal, wie man einen Orgasmus bekommt, bitte dreht mal eure Box halt um.
Ach ja, und setzt euch drauf
und die Frauen, die halt diese Radioshow gehört haben, ob das ein Gerücht ist, ob es wirklich passiert ist, dass da Frauen sich wirklich auf die Box draufgesetzt haben oder nicht, hat die ganze Zeit immer so so tiefe Geräusche, Bassgeräusche
übernommen. Die mussten ihren Bass halt hochmachen und so einen Scheiß. er hat sich auch eine Prostituierte in die Sendung geholt, die dann zeigen sollte, wie tief sie
den Penis
reinkriegt und das dann mit so einer polnischen Brühwurst gemacht hat oder so. Und der Film ist der Wahnsinn, Alter. Der ist so, oh, ey.
Wir wollten auch mal eine Prostituierte hier in diesen...
Ja, stimmt.
Hure.
Ja.
Sexarbeiter.
Die egal. Huren. Würde ich trotzdem immer noch
gerne Begriff.
Haben. Hast du Kontakt zu einer Sexarbeiterin?
Nicht privat.
Ach so. Daniel und ich haben seit der, glaube ich, 4., 5. oder 6. Folge haben wir gesagt, wir möchten gerade gerne mal zu Corona-Zeit eine Sexarbeiterin haben und mit ihr über die jetzige Situation sprechen. Jetzt ist sie ja wieder erlaubt, die Sexarbeit.
Mit Mundschutz.
Mit Mundschutz.
Blasen 80 Euro. Egal. Aber das ist, mit Mundschutz ist auch schwierig. Aber ich könnte auf jeden Fall Kontakt herstellen. Safe.
Cool.
Ich habe tatsächlich einen Kontakt. Ernsthaft jetzt?
Privaten.
Seit 3 Tagen.
Und?
Ich bin gerade dabei, diese Person anzuschreiben, ob die Bock hat.
Okay, cool. Ja.
Also es sieht gut aus, tatsächlich. Es sieht
gut, dann bleibt mein Google-Konto ja...
Hast du denn Vorbilder? Wenn wir gerade von der Sexarbeit sprechen.
Olivia Jones? Nein. Ich habe für mich Kurt Krömer. Ist einer meiner Lieblings-Comedians. Vor allen Dingen auch Empfehlung, Shea Krömer. Auf YouTube hat er einen Grimme-Preis bekommen, da hat er Leute eingeladen, die er entweder mag oder halt nicht. Und das ist so gut, dieses Verhör, was er quasi mit den Leuten macht. Philipp Amthor ist da und ganz, also wirklich, wirklich gut.
Das Philipp Amthor kenne ich, glaube ich, so. Das habe ich auf YouTube.
Geil ist, ich habe es noch nicht mal, er wollte ihm eine Tafel Schokolade geben, mit einem Zehner drauf zum Abschied, ne? Das ist halt Kohle. Nee, sowas mache ich nicht. 3 Monate später kommt raus, dass er einfach komplett Kohle angenommen hat. Ich dachte, du Vollidiot, ich habe mich so kaputt gelacht. Ich so, das kann ich ja, dass Krömer das quasi schon wusste. War so gut einfach.
Aber Kurt Krömer ist wirklich gut.
Ja, deswegen, also er ist halt kein klassischer Stand-Up in dem Sinne, aber ich liebe einfach, wie er mit den Leuten das macht, dass er, keine Ahnung, wenn ich überlege, der Handballer.
Ja, Kretschmann.
Genau,
ja.
Kretschmann. Der mehrfach da war und immer, das ist ein Typ.
Ja,
und der war immer introvertiert, weil er hatte einfach Angst vor ihm, weil er nicht wusste, er war so unberechenbar.
Ja.
So, und das, kann ich nur empfehlen, entertainmentmäßig sehr, sehr hohes Level. Und ich mag die Art einfach, was ich nicht als Figur mache, aber auch dieses Nonchalante. Also einerseits ganz nett sein, aber auch einfach mal zwischendurch den Assi raushängen lassen.
Bist du denn live auf der Bühne nonchalant oder charmant?
Bin schon eher der Assi eigentlich.
Hast du schon mal Hast du schon mal selber auf der Bühne so einen Moment gehabt, wo du etwas zu einem Zuschauer gesagt hast, wo du dann selber im Nachhinein gedacht hast, oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel?
Lustigerweise gab es eine Situation, nee, also in dem Moment auf der Bühne geht es um Comedy. Da geht's, also ich sage auch mal, wenn ich jetzt Leute anspreche und sage, du bist der große Vollidiot heute Abend, das ist so eine Anmoderation, dann kann das sein, aber ich meine das gar nicht so. Ist einfach ein Joke. Wir wollen einfach, so wie in der Kneipe, drückt man sich mal einen Spruch. Und das mache ich immer am Anfang klar. Und das sollte den Leuten dann auch in dem Moment klar sein, dass es, weil wenn ich jetzt sage, boah, bist du hässlich und fett, dann ist es natürlich eine Beleidigung. Ja, ja. Aber
in meinem Programm aber heißt das, dass du eine wunderschöne Person
genau bist. Genau, das ist das Ding. Das muss ich aber dann auch lernen, dass bestimmte Situationen nicht gehen. Also manchmal muss man das einfach ein bisschen auspegeln. Mhm. Ich habe aber eine Situation gehabt, da haben wir im Sommersalon damals angefangen, einen Comedy-Club aufzumachen. Wollten das auch wöchentlich machen. Und dann gab es eine Show, wo die haben irgendwie Schnäpse verteilt. Und dann saß eine Person und dann, ja, will noch jemand Schnaps? Und dann sage ich so aus dem Reflex, saß halt mit auf der Bühne, ich sehe, die Dicke wollte noch einen haben. So. Und alle so, wow. Die haben halt alle gelacht, aber alle so, wow. Und in dem Moment so, ja, es war halt ein lustiger Joke in dem Moment, aber es war halt das, wo ich dachte, okay, das hätte nicht sein müssen. Aber es war schon,
Aber glaubst du, dass die Leute, die zu solchen Sachen gehen, wo das Publikum auch mit eingebunden wird, Also wenn ich das weiß und ich da hingehe, weiß ich ja, okay, ich könnte angesprochen werden, das könnte auf meine Kosten, könnten Witze gemacht werden, die ich aber persönlich, weil ich ein bisschen weiterdenken kann, glaube ich, nicht auf mich beziehen würde. Ich würde einfach dann denken, es ist Teil des Comedy-Programms.
Genau, so. Also ich habe, das hat damals, weiß ich, Moritz Neumeier, glaube ich, gesagt auch, der halt immer meint, also die Witze sollen halt nicht über die Person gehen, sondern, und das Geile ist, die Leute, die sich beschweren, sind nie die Betroffenen.
Okay.
Es sind immer andere Leute. Und er hat so formuliert, das fand ich immer ein ganz süßes Beispiel, es sind immer Mädels so Anfang 20 mit einer Dreadlocke. So, die beschweren sich, dass man darüber Witze gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel bei mir auch eine Geschichte, wo ich über aus der Friseursicht über BFFs rede. Mhm. Best Friends Forever. Mhm. Weil die Konstellation gibt es ganz oft bei uns. Und was bekommst du? Du bekommst eine zahlende Kundin und quatscht eine Deko.
Ja.
Und das brauche ich nicht im Salon. So, ne? Ich will eine Kundin da haben und nicht noch jemanden, der mich die ganze Zeit kommentiert. Mhm. So, und die Konstellation kennen wir auch alle und das ist halt, und das ist genau der Punkt, wo es dann irgendwann, wo ich gucken muss, wie, ja, hart kann ich das sagen, weil die Konstellation, was ich auf der Bühne sage, die Konstellation kennen wir alle bei BFFs und das ist nicht böse gemeint, das ist aber eine Tatsache, 90%, die ich auch im Salon hatte, die eine sieht immer so, dann nehme ich das Mikroständer, sieht immer so aus, stelle ihn da hin und die andere halt nicht und zeigt dann halt, dass die ein bisschen dicker ist. Konstellation kennen wir alle.
Ja.
So, es gibt immer eine Schlanke und eine, die ein bisschen mehr drauf hat. So, und habt ihr mit der Gewissheit, dass ich hinterher einen Joke mache, dass ich sage, anstatt, weil ich sage, ja, die ist anders, nennen wir sie mal anders. Mhm. Ne? Und sage aber dann zwei Sätze später, ja, die Fette hat reingequatscht. Und also, und dann spiele ich halt, habe ich gerade Fette gesagt? Das meine ich gar nicht. Doch, ich meine auch Fett. So, das ist so ein Joke, der halt bewusst ist. Und ich frage aber vorher immer, gibt es BFFs im Publikum? Und es ist oft so, dass genau diese Konstellation sich sogar meldet. Bevor ich diesen Vergleich mache, die Schlanke und die Dinge. Und dann stehst du natürlich da und denkst so,
shit, fuck.
Da wird sich gleich jemand angesprochen fühlen. Und ich hatte eine Situation, auch in einer Schanze, bei einem Friseursalon, wo wir gespielt haben. Und die waren so präsent im Licht. Und die waren, die war wirklich krass. Also die war wirklich viel da, um es mal so auszusagen. Und dann überlegst du natürlich, fuck, das könnte jetzt irgendwie ein bisschen kippen irgendwann. Und, aber eine der schönsten Situationen, und das ist nämlich genau der Punkt, um das Ganze quasi zu schließen, der schöne Punkt ist, die Leute, die es eigentlich betrachten, eigentlich haben die immer einen guten Eigenhumor. Und die checken, dass es halt in dem Moment einfach ein Witz ist und nicht angreifbar auf die Person selber, sondern auf dieses allgemeine Bild. Weil es ist einfach so, es gibt immer diese Konstellation. Und ich habe in Lüneburg gespielt und frage, gibt es BFFs im Publikum? Und hinten in der Location stand ein großes Sofa, wo Spots drauf waren. Und die beiden Mädels waren extrem viel da. Ich sag das immer so ein bisschen sarkastisch, es war ein Vierer-Sofa und es war voll. Und die melden sich, ja, wir sind beste Freundin und ich dachte so, und das mache ich mittlerweile im Programm, um den klar zu machen, wie ich mich in dem Moment dann halt auch fühle. Ich sag dann, ey, ich geh mal kurz aus dem Set raus und erkläre euch mal, was dann passiert. Weil diesen Joke mit, die Fette, das ist, sage ich bewusst, das ist ein Joke. So. Und dann habe ich diese Konstellation und weiß, was ich gleich sagen will, dass die eine die Fette ist. So, und ich dann rede aber ganz normal weiter und habe dann aber dieses, fuck, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht bringen. Jeder sieht die gerade, jeder weiß, dass die beiden, so. Und dann mache ich ja, die eine ist so und die andere ist halt ein bisschen dicker. Sagt die eine Dicke zur anderen so, hör, du bist die Fette. Der Saal hat geschrien. Ja, ich habe mich 5 Minuten nicht mehr einbekommen. Ja. Und es war so schön. Und das ist, was ich vorhin meinte, das ist mittlerweile im Programm drin.
Ja.
Die Situation, um mir klarzumachen, ich mache halt Jokes. Es ist, soll einfach Entertainment sein. Aber dass sowas dann passiert, ist natürlich Gold. So, ne, wenn du halt über solche Leute redest. Andere Situation, auch mit einem dickeren Typen, den ich in der Sauna hatte, der kam rein, hat sich hingesetzt, umgedreht, hatte noch 5 Klopapierblätter am Hintern.
Ach du Scheiße.
Wirklich passiert. Und macht da halt Jokes drüber, wo ich dann auch sage so, ja, wenn ich es ihm gesagt hätte, wie hätte er reagiert, und spielt quasi den Hund, der seinen Schwanz fängt. So, wo denn? Wo ist das denn? Wo denn? So, und dann sage ich halt, ich glaube, er hat es erst ab 8 Blätter gesehen. So. Und das ist dann immer eine Stimmung, und dann so, wow, okay, jetzt. Und dann merke ich immer, langsam kippt es ein bisschen. Und ich habe in Bremen gespielt, danach kommt ein Typ auf mich zu, der doppelt so groß und doppelt so breit war, über den ich erzählt habe. Mhm. Und der kommt halt auf mich zu. Ey, und ich dachte, ja, bitte. Und dann sagt er, die Nummer mit dem Dicken und dem Klopapier, ne? Und ich, ja, also wirklich, ich habe wirklich Angst gekriegt, ja, ne, weil das ein Koloss war. Und dann sagt er, die war richtig lustig. Und hat mega abgefeiert und sagt sogar zu mir, ich glaube, ich hätte es erst ab 13 Blätter gesehen. Und da war ich halt verliebt. So, weißt du, das war einfach genial, dass die Leute, und das ist genau der Punkt, und deswegen erzähle ich das immer auf der Bühne, dass die Leute merken, es ist nicht gegen die einzelne Person, die in dem Moment da ist, sondern es ist einfach ein Joke. So.
Aber ist das, also ich habe es nicht ganz verfolgt in der Presse, aber es war doch gerade dieser große Aufschrei mit Selan zum Mundschuh.
Ja.
Dass er irgendwie in irgendeinem Podcast, glaube ich, oder im Interview irgendwie Frauen als ich weiß nicht was bezeichnet hat und alle sind halt komplett durchgedreht und haben gesagt, das ist keine Comedy.
Naja, das Problem ist heutzutage, du hast ja sogar mittlerweile die Situation, dass Leute angeprangert werden für Sachen, die sie vor 10 Jahren gesagt haben.
Ja.
So, da kriegen die halt richtig Kritiken für und teilweise verlieren die Jobs. Weil jetzt Leute, der hat vor 10 Jahren hat aber gesagt, Frauen gönnen einen Herd.
Mhm.
Das stimmt halt, aber es ist eine andere Geschichte. So, es ist halt einfach ein Joke in dem Moment gewesen damals und du kannst es ja nicht mehr mit der heutigen Zeit vergleichen.
Mhm.
Heute musst du halt gucken, dass du halt Kundinnen sagst, damit alles cool ist, so, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch in gewissen Maßen einfach in Ordnung, bestimmte Sachen einfach auch zu gendern oder sonstiges. Aber ey, da muss man nicht jedes Mal so ein Megafass mit aufmachen und die Leute vor 10 Jahren kritisieren. So,
ja.
Das finde ich persönlich, sagen, ey, das war damals nicht cool. Er hat sich ja geändert.
Mhm.
Man verändert sich ja, jeder andere auch. Also du, wenn ich mit den Leuten reden würde, sage, warst du vor 10 Jahren genauso cool, wie du jetzt bist? Ich glaube nicht. Du warst bestimmt auch ein Arschloch zwischendurch. So. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das Problem, wo ich finde, dass man da keine
Ahnung. Ja, die Leute zeigen halt immer gerne mit dem Finger auf andere.
Genau,
so, ja, ich mach's viel besser als. Ich meine, wir machen es ja im Prinzip manchmal im Podcast halt auch.
Ja, ja,
wenn wir über die eine oder andere Bar halt reden,
Katze.
Und sagen so, da! Ja, Katze. So. wir versuchen sozusagen halt als Bar zu gendern und die Katze macht immer noch den einen oder anderen.
Katzenkater-Klo.
Homophoben Witz. So.
Aber zum Beispiel auch eine Geschichte mit Kristall damals, was ein mega Aufhänger war, weil das einfach der Schnitttyp das nicht rausgenommen hat, was eigentlich gar nicht in die Werbung sollte, wo sie bei Kristall in dieser Show im TV, wo uns da gehend, dick oder schwanger.
Ja,
da war doch vor 2-3 Jahren
ja,
so ein mega Aufhänger, wo ich denke so, ey, ganz ehrlich, selbst wenn es lustig sein soll, aber als Comedian musst du in dem Moment denken, nee, das kann ich jetzt nicht bringen
eigentlich. Ja, ja, genau.
So, und das war leider nicht rausgeschnitten in dem Trailer, der dann halt veröffentlicht wurde und da ist halt mega Fass aufgemacht. Und da wollte ich auch sagen, okay, das ist zu viel einfach, aber...
Ja gut, aber wie hieß da nochmal sein Programm damals, Kristallnacht?
Nee, das war nicht sein Programm, das hat er gesagt, als der in eine Arena reingekommen ist.
Ah, okay.
Willkommen zur Kristallnacht.
Ja, ja, genau.
So,
ja.
Und ich glaube, weil das einfach einer seiner größten Shows war, hat er, glaube ich, nicht
drüber nachgedacht.
Ich glaube,
das war ja auch ein Riesenaufschrei, ne?
Aber geschichtlich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Zettel. Ich wusste das, ich kannte das vorher auch nicht.
Ja.
So, weil ich mich da nie mit auseinandergesetzt habe und deswegen hätte ich das nicht gecheckt.
Ja,
so,
ja, das glaube ich nämlich auch, dass er sich da gar nicht drüber bewusst war, was er da gerade gesagt hat.
Ein Riesending
war das damals, das weiß ich auch noch.
Man darf sich entschuldigen, man darf Fehler machen.
Genau,
man darf halt in seinem Podcast halt auch mal sagen, dass das Lehmitz dicht gehabt hat, obwohl es gar nicht dicht hat. Und wenn man im Nachhinein sagt, so,
ey,
so, die macht doch gar nicht mehr wieder auf.
Das Goldfischglas war das doch, oder nicht? Hört das nicht zu?
Nee, die müssen in 2 Wochen dicht machen.
Achso, stimmt, ja. Ja,
das Rufwort. Ja, man kann sich aber Entschuldigung sagen, war ein Scherz oder war ein Versehen.
Ja.
Oder das war ein klassisches LOL.
Klassiker.
Scherzanruf.
Ja, das muss halt irgendwie, ich glaube, das muss drin sein. Man muss sich entschuldigen können, man muss sagen, was man auch scheiße gebaut hat, man muss auch sagen können, dass der Witz vielleicht auch gar nicht so gut gewesen ist und vielleicht die Lache halt auch nicht wert gewesen sind, dass die eine oder andere Person sich verletzt fühlt. So, das ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch sowas machen. Das ist ja auch im Sinne von einfach mal Grenzen überschreiten, um zu gucken, wie es halt
also,
geht.
Wir haben ja zum Beispiel zwischendurch auch Kinder im Publikum, so, die dann irgendwie abends mitkommen oder wir haben in der Hafen-City diese Open-Air-Geschichte, die im Sommer immer ist, wo ich dann auch sage, hier sitzt ein Kinderpublikum, also entweder wir reden schnell genug, dass sie es nicht checken oder sie lernen halt ganz viel. Ist mir egal. Ja. Das ist halt Stand-Up. Also dann muss man ein bisschen gucken. Aber wenn wir in einer Show abends Kinder dabei haben, dann muss man auch gucken. Und dann mache ich mir dann den Joke auch zwischendurch am Ende, dass man dann vielleicht so sagt, so, ja, ne, für dich, du bist 11, frag nachher mal zu Hause, was Bukake ist. Einfach mal fragen und dann einfach mal gucken, was passiert. Weißt du, so, das ist einfach ein geiler Joke in dem Moment, dass einfach die Eltern komplett überfordern, weil, komm on, bring kein Kind in eine Comedy-Show mit, die abends um 11 zu
Ende ist. Ja, ja, natürlich
nicht. So, Quatsch. Das ist halt schon. Das
apropos
ist,
Kind.
Ja. Fiete.
Apropos Kind.
Habe ich noch eins?
Lieber Dennis, du bekommst jetzt von mir eine Frage von einem jungen Fiete, 7 Jahre alt.
Heißt der wirklich so?
Der heißt wirklich, der heißt wirklich Fiete. Den gibt es wirklich. Der weiß auch nicht, was Bukake ist. Und ich glaube...
Noch nicht,
ich
erkläre es
dir das gleich. Nein, das möchten wir auch nicht, dass du ihm das erklärst. Fiete,
Frage. Wieso ist Baden so schwer, auch wenn man gar nichts machen muss?
Wow. Also die Eltern haben auf jeden Fall viel...
Ja, ja.
Also die haben viel Gift, glaube ich. Also nein, das ist krass für einen 7-Jährigen. Wow. Warum ist Warten so schwer, obwohl man gar nichts machen muss? Weil wir, also ich glaube, wenn man es so sieht, heutzutage, und ich bin 36 und bin noch anders aufgewachsen als die Kids heute, weil sie einfach heute völligst überbeansprucht sind mit Social Media, mit allem anderen. Du hast so viel Kram um dich rum, dass du einfach die ganze Zeit bespielt wirst. Die Kinder werden die ganze Zeit bespaßt. So, das gab es bei uns nicht. Ich bin rausgegangen, 4 Stunden alleine und bin in den Wald gegangen.
Du kannst ihn direkt ansprechen.
Ja, aber ich gucke dich jetzt an. Du siehst nicht aus wie Fiete, deswegen ist das schwierig. aber für mich, ich glaube, heutzutage ist es einfach viel zu... Die Zeit ist so schnelllebig. Also es ist einfach, die Zeit geht so schnell um, dass man die ganze Zeit auch einfach Entertainment um sich rum hat. Und ich glaube, das ist das, wenn man dann doch mal warten muss... Ich glaube, die Situation hatten wir alle schon. Ohne Handy auf dem Klo kann ganz schön langweilig werden.
Das glaube ich auch. Also ich würde auch sagen, Fiete, warten ist so anstrengend, weil dir dann halt auch langweilig ist. Und wenn einem langweilig ist, dann fühlt es sich noch länger an, als es eigentlich ist. Das ist so ungefähr, als würdest du auf den Bus warten und da steht, der Bus kommt in 10 Minuten, aber der verspätet sich nochmal um 20 Minuten. Dann fühlen sich diese 20 Minuten an wie eine Stunde, weil du nichts zu tun hast in der Zeit. Du sitzt einfach rum.
Genau, und weil du dann nichts zu tun hast, dann muss man sich ja meistens auch mit sich selber beschäftigen. Und mit sich selber zu beschäftigen, ohne irgendwas in der Hand zu haben, was man gerade machen muss oder irgendwie sich bespaßen lässt, das ist immer ganz schön anstrengend. Das ist so ein bisschen wie beim Lockdown, wo alle Menschen halt sich irgendwie 2 Wochen lang mit sich selbst beschäftigen mussten.
Oder mit seiner Freundin.
Oder mit der Freundin
das
oder
mit dem Freund. Das merkst du dann irgendwann später.
Das merkst du dann irgendwann später. Aber dann geht es halt so auf die elementaren Sachen eigentlich so zurück. Gar nicht mehr so auf Spielen und so, sondern was habe ich in meinem Leben alles so gemacht? Oder was habe ich in meinem Leben alles nicht so erreicht?
Deswegen ist es eigentlich auch cool, sich irgendwie eine gewisse Art von Entertainment zu machen, die man selber machen kann. Zum Beispiel gut pfeifen.
Sehr gut.
Kannst du gut pfeifen?
Ich?
Ja.
Ja, also ich kann mit also alles an Pfeif-Dings, also mit Fingern, ohne Finger.
Du kannst so ein cooles Geräusch, du kannst, glaube ich, Grillen nachmachen.
Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, ohne zu lang. Das ist ein bisschen schwierig, ja.
Wie machst du das, damit Fiete das weiß, wie es geht?
Also im Endeffekt dieses...
Also macht man den jetzt von also
diese Lippen, genau. Und dann versuch
ich das Pferd.
Automatisch. Genau, diese Lippen einfach flattern lassen so.
Machst du das durch die Zähne oder ist es einfach von deiner Raucherlunge? Das ist
nee, mit der Zunge. Die Zunge ist die Zunge, quasi genau. Oben. Also als wenn ich jetzt so pfeifen würde. Deswegen. Ne, mit der Zunge kannst
What?
Du diesen Pfeifgeräusch machen.
Okay.
Ich habe einen Hund gehabt, ich brauchte das.
Ja.
kannst du dieses Pfeifgeräusch machen und das in Kombination.
Also. Ich habe so eine Zahnlücke, ich kann durch die Zahnlücke pfeifen.
Ich kann durch meine Zahnlücke oben Sachen spritzen. Was? So, ja, so Bier. Weißt du, wenn ich sowas trinke, habe ich das im Mund und dann kann ich damit ganz weit einen ganz langen Strahl. Wie beim Pinkeln, nur aus dem Mund.
Du kannst quasi
das noch aus dem Mund pinkeln. Ich frag für einen Freund. Ja.
Also Fiete, weißt du, du musst dir auf jeden Fall etwas suchen.
Lern pfeifen, das ist wirklich, du kannst, das ist eines der schönsten Sachen, die man einfach alleine machen kann, einfach pfeifen, Lieder nachpfeifen, auch verschiedene Pfeifen, also ein bisschen in so eine, so dieses Beatboxen ein bisschen zu machen, weil da, wenn du das anfängst zu lernen, kannst du unterwegs immer, dann wird dir auch nicht langweilig, dann hast du nämlich das Problem nicht, dass du dann warten musst.
Und die Menschen finden dich toll.
Und dann verdienst du sogar noch Geld an der Bushaltestelle.
Siehst du? Wenn du Beatboxen machst. Und einen Hut dabei hast.
Lass dir Beatboxen erklären.
Hauke?
Ja.
Wann sind wir nochmal live im Schrödingers?
Wir sind im Schrödingers am 30. Das ist ein Freitag. Es ist ein Oktober. Wir sehen verdammt gut aus. Der Kartenverkauf geht schon los.
Fiete ist auch da.
Fiete, ey. Kommt Fiete mit seinen Eltern?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten mal einladen. Ey, kann bitte. Er live eine Frage stellen.
Ja, ey, bitte. Fiete, du hörst das jetzt, ja. Bitte einfach deine Eltern so lange nerven, bis die sagen, ja, Fiete, wir gehen mit dir dahin.
Ansonsten und die Eltern, ich hol dich ab.
Ja, so. Und die Eltern wollen wir natürlich auch gerne sehen. Also ich möchte sie gerne sehen. Also ihr seid hiermit herzlich eingeladen, von unserer Seite aus
zu kommen. Gästeliste Premium.
So nämlich.
Gästeliste Premium. Sind schon Karten verkauft worden? Ist auf jeden Fall ein Kartenlink am Start.
Jörg. Ich habe vorhin gehört, es sind noch alle da, aber das ist nur...
wir haben schon 28 Karten verkauft.
Ja, das ist voll gut für uns.
20 mehr und dann ist es das, was ich gesagt habe, das schaffen wir.
Wie viel Platz ist da?
200. Aber wir haben fantastische Gäste. Und wir gucken, dass wir... Also ich bin halt live auch eine Bühnensau. Also Podcast kriege ich nicht mal ansatzweise das hin, was ich live machen kann. Kennst du es wahrscheinlich?
Ich reiß mich gerade zusammen, ja.
Also, wie gesagt, Abramovic ist am Start, Joe Stray ist am Start, Jörg van Laaf ist am Start. Die Jungs von Freundlich und Kompetent sind am Start, wo ich mich mega drauf freue. Da gibt es nämlich eine Revanche im Kotzen.
Die haben schönen Post heute gemacht. Muss man mal Shoutout geben.
Ja,
sehr,
stimmt.
Sehr, sehr, sehr cool.
Gut, als letztes Arm in der Kirche, einmal nochmal kurz den Shoutout.
An Freundlich und Kompetent, weil die einfach einen geilen Job gemacht haben anscheinend. Die sind kontrolliert worden vom Amt und haben auch coole Gäste gehabt, die halt richtige Namen gemacht haben. Nicht wie eine Katze, also nur mal, wollte ich nochmal gesagt haben. Also da waren einfach coole Leute, die das einfach gut gemacht haben, sodass die halt keinen Stress gekriegt haben. Und
genau.
Dann habe ich das kommentiert heute mit, der Name ist halt Programm, Freundlich und Kompetent.
So sieht es nämlich aus.
Fand ich gut.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am Sonntag hier in die Astra-Stube zu kommen und mal ein bisschen über dein Leben zu quatschen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Daniel.
Wie du denn deine Stimme switchst, ist geil.
Ist krass, ne?
So eine Radiostimme.
Ja, ja.
Voll gut.
Ja, ja.
Voll angenehm. Machst du, wie heißt das, ASMR?
Ist das eine Krankheit?
Nee, das ist diese Geräusch. Ich glaube, das kannst du gut machen. Oder Porno synchronisieren.
Ja, Porno. Also ich danke ich danke dir, Daniel, dass du die polnische...
Jetzt könnt ihr die Box umdrehen.
Mit.
Und dann könnt ihr euch polnische draufsetzen.
Genau, macht das doch mal.
Setzt euch mal nackt auf eure Boxen.
Wir machen das hier auch live. Wir machen jetzt... Bevorher, richtig geil, Herr DK macht das Schlusswort. Ne? Der Herr DK, du kennst den Herrn DK nicht, ne? Nee. Herr DK ist ein Künstler aus Hamburg und der macht sehr, sehr melancholischen Hamburger Schule-Pop. Mhm. Und wenn wir jetzt halt unsere Show so abmoderieren, dass wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, euch eine Box zu nehmen, am besten so eine Bluetooth-GBL-Box.
Genau, so eine kleine.
Genau. Entweder passt es in eure Hose oder ihr könnt euch halt was draufsetzen. Dann setzt euch einfach mal drauf. Wir schließen nämlich die Sendung mit ein paar schönen, wie heißen die Geräusche?
Ich glaube ASMR oder so ist das, glaube ich.
So beenden wir halt die Folge mit ein paar guten Geräuschen. Wir hören uns halt auf jeden Fall nächste Woche. Gleich spricht der DK, aber vorher gibt es noch einen guten Orgasmus mit den guten alten Geräuschen auf eurer GBA-Box.
Ah,
hallo, ich bin Henning, Kopf und asthmatische Lunge von dem Hamburger Musikprojekt HDK. In meiner Arbeit mit den Texten beschäftige ich mich viel mit einzelnen Worten. Ich gucke jedes einzelne Wort an, drehe und wende das, bis es irgendwie passt und bis es mindestens eine Bedeutung gibt, die mir gefällt. Und das sorgt auch dafür, dass ich mich ja quasi täglich damit auseinandersetze, was für Worte wir überhaupt benutzen. Und was das ausdrückt, was es über einen selber sagt, was es über das Zusammenleben aussagt. Und ein Wort ist mir immer wieder über den Weg gelaufen und das ist das Wort verdienen. Und mir ist aufgefallen, da gibt es zwei Bedeutungen für, die gemeinhin so gebräuchlich sind. Zum einen ist verdienen, man tut etwas und man kriegt etwas dafür. Also ganz klassisch, ich habe das jetzt... bekommen, weil ich habe ja das gemacht. Und das andere ist, ich habe etwas gemacht und bekomme etwas zurecht dafür. Also das hat er sich wirklich verdient. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, dieses Wort zu verstehen und auch zu verwenden. Und dann gibt es noch den wahnsinnig irren Satz, jeder bekommt, was er verdient. Wenn man das sich mal anguckt, was, welche Bedeutung da mitschwingen, dann macht es das eigentlich nur noch bekloppter. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen Podcast-Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen mit der restlichen Woche. Und nächstes Mal in Herr Dekas 100 philosophischen Sekunden sprechen wir über Machtverhältnisse und den Satz, der Erfolg gibt mir recht. Auf Wiedersehen.